Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 4. April. Heute geht es bei uns um Folgendes. Vergangenen Sonntag fanden in der Türkei Kommunalwahlen statt. In der Stadt Van wurde der kurdische Politiker Abdullah Zeydan zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbehörde wollte den Wahlsieg Zeydans aber zuerst nicht anerkennen. Dagegen wurde gestern demonstriert, auch in Bern.
Und dagegen protestieren wir, weil wir denken, seine Kandidatur wurde akzeptiert und muss man auch die Wahlen akzeptieren.
Außerdem, die Jungparteien vom Jungfreisinn bis zur Juso haben sich zusammengetan, um von der jungen SVP eine klare Distanzierung vom Rechtsextremismus zu fordern.
Jung SVP als Tochterpartei der größten Schweizer Partei, der SVP, die nimmt offen teil an Treffen mit Rechtsextremen, solidarisiert sich mit dem Neonazi Martin Sellner. Da muss etwas getan werden, das ist sehr gefährlich.
Sagt die Co-Präsidentin der Jungen Grünen. Und schließlich, sie trug Hosen statt Kleid, lebte offen lesbisch und war zu ihrer Zeit die einzige weibliche Regisseurin Hollywoods. Die Rede ist von der Regisseurin Dorothy Arzner. Im Zentrum ihres Filmschaffens war stets die weibliche Perspektive auf die Gesellschaft.
All of her films center female characters and female relationships, and it's the woman's experience which is really driving every single one of her films. The male characters tend to be on the periphery, even if they're the romantic interest, they're really on the periphery.
Das Kino Rex widmet Dorothy Arzner eine Retrospektive. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, heute von und mit Sarah Heinzmann.
Das Online-Magazin Baba News erhält wieder Geld vom Kanton. Wie Baba News in einer Medienmitteilung schreibt, hat der Kanton Bern zuvor gestrichenes Geld letzte Woche an das Online-Magazin überwiesen. Der Kanton Bern unterstützte den Podcast, was ich dich schon mal fragen wollte, von Baba News in den letzten 2 Jahren finanziell. Im November sistierte der Kanton die Zahlung aber, dies nachdem sich 2 Redaktorinnen in einem anderen Podcast-Format des Mediums kritisch zur Politik der israelischen Regierung in Gaza und der Westbank geäußert hatten. Der Kanton warf Baba News damals einseitige Berichterstattung vor. Die SVP reichte gestern die Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz ein und unternimmt damit einen neuen Versuch, die Einwanderung in die Schweiz zu begrenzen. Die Initiative verlangt, dass die Wohnbevölkerung die 10 Millionen Marke nicht vor dem Jahr 2050 überschreiten darf. Wohnen vor 2050 9,5 Millionen Menschen in der Schweiz, müssten Bundesrat und Parlament Maßnahmen ergreifen. Vorläufig Aufgenommene dürften dann keine Niederlassungsbewilligung mehr erhalten. Der Familiennachzug soll eingeschränkt werden. In nur 9 Monaten wurden über 115.000 Unterschriften für das Anliegen gesammelt. Die SVP argumentiert für ihre Initiative mit Nachhaltigkeitszielen. Die Einhaltung des Grenzwertes von 10 Millionen gelte laut der SVP insbesondere zum Schutz der Umwelt. Die Initiative ist für die SVP die, Zitat, Antwort auf die zuwanderungsbedingten Probleme. AktivistInnen der Juso Schweiz haben die Einreichung der Initiative unterbrochen. Sie hätten damit ein starkes Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus gesetzt, so die Juso gestern. Die NATO eröffnet ein Verbindungsbüro in Genf, das zeigen Recherchen der Wochenzeitung WOTS. Das neue Genfer Büro des Verteidigungsbündnisses soll in der Maison de la Paix unterkommen, einem Bau zur Friedensförderung, der vom Bund mitfinanziert wurde. Wie die Recherchen der WOTS zeigen, stimmte der Bundesrat dem Verbindungsbüro letzten Herbst zu, ohne die Öffentlichkeit und das Parlament darüber zu informieren.
Und damit ins Ausland, zuerst eine Meldung zu Rechtsextremen in der deutschen Polizei.
In Deutschland laufen gegen 400 Polizeibeamte Verfahren oder Ermittlungen wegen Verdachts auf rechtsextreme Gesinnung. Das geht aus einer Abfrage hervor, die der Stern und RTL in den 16 Innenministerien der Bundesländer durchgeführt haben. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen, da mit Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen 4 Bundesländer keine aktuellen Zahlen liefern konnten, so der Stern. Nach Israel. Der israelische Minister Benny Gantz fordert Neuwahlen, dies berichtet die Deutsche Tagesschau. Die Wahl soll demnach im September stattfinden, also 2 Jahre früher als vorgesehen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat in der Vergangenheit jedoch wiederholt Rufe nach seinem Rücktritt oder nach Neuwahlen vehement zurückgewiesen. Seit dem 7. Oktober sind Netanyahus Beliebtheitswerte abgestürzt. In den vergangenen Tagen waren Abend für Abend mehrere tausend Menschen in Tel Aviv und Jerusalem für seinen Rücktritt auf die Straße gegangen. Benny Gantz ist ehemaliger Verteidigungsminister Israels und war nach dem Großangriff der Hamas einer nationalen Einheitsregierung unter Führung Netanyahus beigetreten.
Wir blicken in den Iran. Dort hat die Zahl der Hinrichtungen massiv zugenommen.
Letztes Jahr seien über 850 Personen hingerichtet worden. Das sei fast die Hälfte mehr als noch ein Jahr zuvor. Fast die Hälfte standen im Zusammenhang mit Drogendelikten, so Amnesty International. Der Bericht der Menschenrechtsorganisation führt aus, wie die iranischen Behörden seit den Massenprotesten der Bewegung Frau, Leben, Freiheit ab September 2022 verstärkt die Todesstrafe einsetze, um Angst zu verbreiten, abweichende Meinungen zu unterdrücken und ihre Macht zu festigen. Auch im ersten Quartal dieses Jahres wurden laut dem Bericht im Iran bereits fast 100 Personen hingerichtet. Amnesty International fordert den sofortigen Stopp der Hinrichtungen und ein entschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft. Queerness bleibt in Uganda strafbar. Gestern entschied Ugandas Verfassungsgericht, dass das 2023 in Kraft getretene Anti-LGBTIQ-Gesetz rechtmäßig sei. Damit wurde eine Klage verschiedener Nichtregierungsorganisationen und RechtswissenschaftlerInnen abgewiesen, wie die Deutsche Tageszeitung Taz berichtet. Uganda hat seit einem Jahr eines der härtesten Anti-LGBTIQ-Gesetze der Welt. Queerness kann mit Todesstrafe und langen Haftstrafen bestraft werden. Und damit zum Wetter. Am Freitag erreichen die Temperaturen dann schon fast sommerliche 22 Grad bei durchgehend sonnigem Wetter. Strahlend sonniges Wetter erwartet uns auch am Samstag bei bis zu 25 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Vergangenen Sonntag fanden in der Türkei Kommunalwahlen statt. In der Stadt Van wurde Abdullah Zeydan von der DEM-Partei mit 55% der Stimmen deutlich zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbehörde wollte den Wahlsieg Zeydans aber zuerst nicht anerkennen. Dagegen wurde gestern demonstriert, auch in Bern, Sarah Heinzmann berichtet.
So etwas erlebt man selten. Als ich bei der Demonstration auf dem Bahnhofsplatz ankomme, scheint das Ziel schon fast erreicht. Pünktlich zum Demonstrationsauftakt wurde die frohe Botschaft verkündet. Der kurdische Politiker Abdullah Zeydan ist als Bürgermeister der ostanatolischen Stadt Van nun doch anerkannt worden. Vergangenen Samstag fanden in der Türkei Kommunalwahlen statt. In der Stadt Van wurde Abdullah Zeydan von der DEM-Partei mit 55% der Stimmen deutlich zum Bürgermeister gewählt. Die Wahlbehörde wollte den Wahlsieg Zeydans aber nicht anerkennen. Zeydan saß, wie viele kurdische PolitikerInnen, wegen Terrorismusverdacht während fast 6 Jahren hinter Gitter. Nach seiner Freilassung wurden ihm seine politischen Rechte wieder anerkannt. Er konnte also wieder kandidieren. Das sei ein Fehler gewesen, beurteilte nun das Justizministerium. Zeidan sei vorbestraft und hätte gar nicht erst zur Wahl antreten dürfen. Am Dienstag wurde deswegen der zweitplatzierte Abdullah Has Arwas, ein Vertreter von Erdogans AKP, als Bürgermeister von Van eingesetzt. Das sorgte im Südosten der Türkei für Aufruhr. Laut der NZZ wurden über 80 Personen bei Demonstrationen festgenommen. Hashim Salcar ist Großrat der Grünen Partei. Er ist bei der Demonstration mit dabei, weil er ein Zeichen setzen will gegen die Ernennung des AKP-Kandidaten als Bürgermeister.
Und dagegen protestieren wir, weil wir denken, seine Kandidatur wurde akzeptiert und muss man auch die Wahlen akzeptieren. Und wir sind ein bisschen ausgebrannt, weil in der Vergangenheit Erdogan zahlreiche Stadtpräsidien und Gemeindepräsidien von der pro-kurdischen Partei abgesetzt hat und unter Zwangsverwaltung gestellt hat.
Bei den Kommunalwahlen vor 4 Jahren hatte die damalige pro-kurdische HDP 65 BürgermeisterInnenposten gewonnen. Die Regierung Erdogans ließ aber einen Großteil der gewählten BürgermeisterInnen des Amtes entheben und durch ZwangsverwalterInnen einsetzen. Der Grund? Terrorvorwürfe.
Wenn jemand gewählt wird, dann sollte er auch seine Aufgabe bekommen und sollte er auch am Amt bleiben. Das müsste allen klar sein. Wenn demokratische Prinzipien verletzt werden, dann wissen wir nicht, wo es aufhört. Und das hat dann nicht mit Demokratie zu tun. Erdogan-Partei hat bis jetzt mehrere Wahlen gewonnen und diesmal haben sie verloren und sollten sie das auch respektieren. Volkswille musste respektiert werden.
Tatsächlich erlitt Erdogans Partei AKP bei den Kommunalwahlen vom vergangenen Sonntag historische Verluste. In Istanbul und Ankara konnte sich die größte Oppositionspartei, die CHP, gegen die AKP durchsetzen. Im Südosten des Landes ging die pro-kurdische Partei DEM in 10 Provinzen als Wahlsiegerin hervor. Die DEM-Partei geht aus der HDP hervor, gegen die momentan ein Verbotsverfahren läuft. Die Wahl des DEM-Politikers Abdullah Zeidan in den Stadt Van wird nun also doch anerkannt. Das freut Hedje vom kurdischen Frauenverein Bern, die ihren Nachnamen lieber nicht im Radio hören will. Diese Anerkennung habe Symbolwirkung.
Natürlich für die anderen Städte ist eine positive Wirkung. Das ist natürlich sehr gut.
Doch für Hedje ist die Gefahr damit noch nicht überwunden. Zu tief sitzt das Trauma der Kommunalwahlen von 2019, bei der reihenweise gewählte HDP-PolitikerInnen abgesetzt wurden.
Für die großen Städte ist auch große Gefahr, wie Istanbul, wie Ankara, wie Izmir, weil dort hat CHP hat's gewonnen. Kann sein, dass Erdogan von dort auch zurücknimmt. Das ist ja nicht das erste Mal, er hat das mehrmals probiert.
Rabe Info.
Hier geht es gleich weiter mit dem Aufruf von 6 Jungparteien an die junge SVP. Diese soll sich klar vom Rechtsextremismus distanzieren, so der Appell. Zur Einstimmung hören wir Jugend ohne Gott gegen Faschismus von Tokotronic.
Silberringe, die du mit Füßen trittst. Rassismus. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Du verbringst den Tag mit den Skateboardern im Park. Später bist du müde und driftest ab. In deinen Träumen siehst du Dinge, sie wachsen überall. Diamanten, Silberringe im Überschall. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Zweimal sagst du, als du gehst, und fragst dich, wie du die nächsten 15 Stunden überstehst. Auf der Straße siehst du Dinge, die du alle nicht besitzt. Diamanten, Silberringe, die du mit Füßen trittst. Auf der Straße siehst du Dinge, besitzt. Es sind deine Zwänge, die du mit Füßen trittst. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Jugend ohne Gott gegen Faschismus.
Rabe Info.
Die junge SVP machte in der Vergangenheit immer mal wieder mit grenzwertigen Aussagen und Plakaten auf sich aufmerksam. Die Jungpartei gilt als noch provokanter als ihre Mutterpartei. In letzter Zeit häuften sich außerdem Berichte zu Kontakten und Verstrickungen mit dem rechtsextremen Lager. So machte der Sonntagsblick letzten Herbst etwa publik, dass ein Gründungsmitglied der rechtsextremen Jungen Tat gleichzeitig Mitglied bei der jungen SVP Thurgau war und Plakate für den Wahlkampf entwarf. Nach den Enthüllungen wurde er aus der Partei ausgeschlossen. Vor zwei Wochen solidarisierte sich die JSVP Aargau mit dem Neonazi Martin Sellner. Und am Wochenende sorgte erneut eine Recherche des Sonntagsblicks für Aufsehen. Der Artikel zeigte auf, dass die Strategiechefin der JSVP Schweiz, Sarah Regetz, an einem clandestinen Treffen mit eben jenem Martin Sellner und der jungen Tat teilgenommen haben soll. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Bereits am Dienstag distanzierten sich die JSVP-Sektionen Sentis, Graubünden, Schaffhausen, Thurgau, Solothurn und Basel-Stadt vom Rechtsextremismus. Sie appellieren an den neuen Parteipräsidenten Nils Fierchter und die gesamte Parteileitung, eine klare und deutliche Abgrenzung von rechtsextremistischen Strömungen vorzunehmen. Außerdem wurde Sarah Regetz dazu aufgefordert, ihre Position in der Parteileitung als Strategiechefin der JSVP Schweiz vorerst zu sistieren. Gestern folgte nun ein weiterer klarer Aufruf. Alle sechs Jungparteien, von den Jungfreisinnigen bis zur Juso, fanden in einer gemeinsamen Medienmitteilung klare Worte und forderten die Parteispitze auf, sich konsequent von rechtsextremen Personen und Inhalten zu distanzieren. Ich habe mit mehreren der involvierten Jungparteien über ihren Appell gesprochen. Als erstes wollte ich von Magdalena Erni, Co-Präsidentin der Jungen Grünen, wissen, wie diese einmalige Allianz aus den 6 Jungparteien zustande gekommen ist.
Es ist klar, wir haben unsere Differenzen als Parteien. Es war auch nicht ganz einfach. Die Situation momentan ist ja beinahe schon dramatisch. Die Jung-SVP als Tochterpartei der größten Schweizer Partei, der SVP, die nimmt offen teil an Treffen mit Rechtsextremen, sie solidarisiert sich mit dem Neonazi Martin Sellner. Da muss etwas getan werden, das ist sehr gefährlich.
Dass etwas geschehen muss, da sind sich also JUSO, Junge Grüne, die jungen Grünliberalen, die junge EVP, die junge Mitte und die Jungfreisinnigen einig. Marc Rüdi Süli, Präsident der Jungen Mitte, sieht sich und seine Partei klar in der Verantwortung, dem erstarkenden Rechtsextremismus entgegenzutreten.
Wir müssen uns ganz klar distanzieren von allen extremen Gruppierungen und besonders von rechtsextremen Gruppierungen, die momentan wieder Auftrieb erhalten. Das ist unsere Verantwortung, die wir gemeinsam mit anderen demokratischen Parteien wahrnehmen.
Die Aufforderung an die Parteileitung der jungen SVP ist klar. Sie soll sich entschieden von rechtsextremen Inhalten und Personen distanzieren. Angesichts dessen, dass auch einzelne Sektionen der JSVP eine Kurskorrektur fordern, bestehe durchaus Hoffnung, dass diese auch erfolgen werde. Dazu Jonas Lüthi, Präsident der Jungfreisinnigen.
Ja, wir stellen fest, dass es auch innerhalb der jungen SVP zahlreiche Kritikerinnen und Kritiker gibt gegenüber der aktuellen Führungsriege. Es ist insofern zu hoffen, dass sich diese durchsetzen und wir dann auch in Zukunft gut zusammenarbeiten können, so wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben. Dafür braucht es aber eine klare Distanzierung gegenüber Rechtsextremismus oder rechtsextremen Inhalten.
Wenig einsichtig zeigte sich indes die kritisierte Strategiechefin Sarah Regetz. Sie nahm gestern auf der Plattform TikTok Stellung zu den Vorwürfen. Sie werde daran gemessen, mit wem sie sich getroffen und unterhalten habe, statt an ihren konkreten Äußerungen, sagte sie in dem Video. Sie höre sich grundsätzlich alle Meinungen an, das heiße noch nicht, dass sie diese Meinungen auch teilt. Diese Rechtfertigung überzeugt die ParteipräsidentInnen der restlichen Jungparteien nicht. Für Magdalena Erni von den Jungen Grünen ist Regetz den Forderungen damit alles andere als nachgekommen.
Was wir fordern als Jungparteien bis zum Jungfreisinn, das ist, dass Sarah Regetz sich distanziert von der jungen Tat und auch von Inhalten, die sie verteilt. Das ist aber nicht geschehen in diesem Statement. Deshalb halte ich persönlich auch nicht sonderlich viel davon.
Problematisch an Regetz seien zudem nicht nur die Kontakte, sondern durchaus auch ihre eigenen Aussagen, meint Jonas Lüthi von den Jungfreisinnigen.
Ja, Sarah Regetz fällt ja nicht nur damit auf, dass sie sich mit rechtsextremen Persönlichkeiten trifft. Sie äußert sich auch entsprechend, so spricht auch sie immer wieder von Remigration, ein Wort, das vor allem auch von rechtsextremen Persönlichkeiten gebraucht wird. Und es geht nicht nur um den Kontakt, es geht auch um die inhaltliche Verflechtung. Und in Anbetracht all dieser Ereignisse der letzten Wochen hat es die junge SVP nicht geschafft, sich zu distanzieren. Und das ist vor allem das Besorgniserregende, eine absolute Selbstverständlichkeit, die nicht erfolgt ist.
Für den Fall, dass diese Distanzierung nicht in Bälde stattfindet, sind die Jungparteien auch bereit, Konsequenzen zu ziehen.
Wenn sich die junge SVP explizit nicht distanziert von rechtsextremen Organisationen oder rechtsextremen Gedankengut, dann wird das ein großes Hindernis für uns für eine zukünftige Zusammenarbeit.
Auch die junge Mitte wäre in diesem Fall nicht mehr bereit, mit der jungen SVP zusammenzuarbeiten.
Wenn hier keine gemeinsame Wertebasis vorliegt, dann wird diese Zusammenarbeit sehr schwierig und das fände ich schade für die Schweiz und für unsere Demokratie.
Die junge SVP Schweiz und deren Präsident Nils Fierchter haben bis Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage von Rabe Info reagiert.
Rabe Info. Kultur.
Sie trug Hosen statt Kleid, lebte offen lesbisch und drehte Filme. Die Rede ist von Dorothy Arzner, in den 1930er und 40er Jahren die einzige weibliche Regisseurin Hollywoods. Das Kino Rex widmet ihrem cineastischen Erbe eine Retrospektive. Ein Beitrag von Sarah Heinzmann.
Eine Szene in einem schwummrigen Nachtclub irgendwo in einer amerikanischen Stadt. Auf der Bühne tanzt eine Gruppe leicht bekleideter Frauen, im Publikum fast ausschließlich Männer, die lüstern zur Bühne blicken. So beginnt der Film Dance Girl Dance der Regisseurin Dorothy Arzner. Der Film handelt vom Leben zweier Tänzerinnen, der Ballerina Judy, gespielt von Maureen O'Hara, und der Burlesque-Tänzerin Bubbles, verkörpert von Lucille Ball. Beide Frauen fühlen sich zu Jimmy Harris hingezogen, ein junger, frisch geschiedener Mann mit einem Alkoholproblem, der seiner Ex-Frau hinterher trauert.
Bubbles just burns me. She's got all the men she wants. Do you have to run off with the one fella you really like?
Oh, forget it.
Dance Girl Dance ist Dorothy Arzners berühmtester Film. Und typisch für Arzner bestimmt auch in diesem Film die Dynamik zwischen den zwei Protagonistinnen den Film. Dazu der Filmexperte Andreas Berger, der sich eingehend mit Dorothy Arzners Werk auseinandergesetzt hat.
Es gibt am Anfang schon so eine Tanzschuppenszene, wie man sie aus den Männermusicals kennt. Das heißt, leicht bekleidete Frauen, die die Beine schwenken, und dann denkt man schon, huch, was für ein Male Gaze, Männerblick. Aber dann wird ja die Vorführung abgebrochen und es fängt eine Geschichte an, eben um zwei unterschiedliche Tänzerinnen. Im traditionellen Musical würde das dann darauf hinauslaufen, dass die eine halt die Gute ist und die andere eher die Böse. Und man hat lange, lange das Gefühl, das sei im Dance Girl Dance auch so. Aber es ist so, dass alle, also Dance Girl Dance wie auch die anderen Filme von Dorothy Arzner, immer mit sehr vielschichtigen Menschendarstellungen überraschen.
Überraschend ist in Dance Girl Dance nicht nur die Vielschichtigkeit der Menschendarstellungen, sondern auch die Klarheit, mit der die Objektivierung des weiblichen Körpers angeprangert wird. In einer inbrünstigen Rede zum Schluss des Films schimpft Judy von der Bühne aus mit dem größtenteils männlichen Publikum.
Go ahead and stare. I'm not ashamed. Go on, laugh, get your money's worth. Nobody's going to hurt you. I know you want me to tear my clothes off so as you can look your 50 cents worth. 50 cents for the privilege of staring at a girl the way your wives won't let you.
Sie sollten sich schämen, sie auf diese Art anzustarren und zu sexualisieren, so Judy. Ihre Mütter wären enttäuscht von ihnen.
What do you suppose we think of you up here? With your silly smirks your mothers would be ashamed of.
Sie bringt quasi auf den Punkt, was sie auch eigentlich in den anderen Filmen immer sagt, weil man geht ja ins Kino aus Schaulust und sie spielt ja damit mit den Erwartungen, dass sie manchmal dem Publikum entgegenkommt und dann aber die Illusion wieder aufreißt.
Der Film Dance Girl Dance kommt 1940 heraus. Es ist eine der späteren Werke von Dorothy Arzner. Zu ihrer Zeit ist Arzner die einzige weibliche Regisseurin in ganz Hollywood. Das verlange eine gewisse Stärke, betont Arzner in einem Interview Jahrzehnte später.
You have to be strong to be a director, to stand up to the end. 20 years of directing, I thought, was enough.
Praktisch alle Hollywood-Filme der damaligen Zeit werden von Männern gedreht. Dorothy Arzner ist die große Ausnahme. In den damaligen Liebesfilmen wird die Ehe zwischen Mann und Frau als das höchste Glück inszeniert. Nicht so, aber bei Arzner.
By the way, we are getting married tomorrow, or rather today, that's what I came to tell you.
Eleanor, you can't, you mustn't.
Why?
Because he's a fool and a nincompoop. And you're another to think you could be happy.
You're jealous.
I'm not jealous. How could I be jealous of a puss in boots?
Oh, don't call him that.
Ein Mann und eine Frau verlieben sich und wenn sie zusammenfinden, ist das im Allgemeinen das Happy End. Und man könnte sagen, Dorothy Arzner zeigt eigentlich gerade in Merrily We Go to Hell, aber auch in anderen Filmen, Honor Among Lovers, sehr eindrücklich. Dort geht die Frau eher als Kurzschlussreaktion auf die sehr aufdringlichen Anmaßen ihres Chefs eine Ehe mit einem anderen ein, die dann auch nicht so gut herauskommt. Aber man kann es auch verallgemeinern, sie sieht nicht nur die Ehe, sie sieht grundsätzlich den bürgerlich-kapitalistischen Staat sehr kritisch. Sie thematisiert auch Klassenunterschiede ganz offen. Und das ist wirklich Lichtjahre entfernt von Pretty Woman, wo auch der reiche Typ verliebt sich ins Callgirl und alles wird gut und so. Das würde bei Dorothy Arshner nie so funktionieren.
Arshner selbst heiratet nie. Sie lebt in einer lesbischen Beziehung. 4 Jahrzehnte lang ist sie mit der Choreografin Marion Morgan liiert. In ihren Filmen gibt es subtile homoerotische Anspielungen. Ein Zwinkern, ein Grinsen, eine Berührung. Arshners Filme handeln aber von heterosexuellen Beziehungen. Dabei werden aber die Erfahrungen der Frauen ins Zentrum gestellt und die Männer stünden für einmal eher am Rande, erklärt die Filmhistorikerin Shelley Stampin im Dokumentarfilm Dorothy Arshner, Pioneer Queer Feminist.
What's interesting about her films is that even though many of the films give us a heterosexual romance, which Hollywood really wanted at that time, all of her films center female characters and female relationships, and it's the woman's experience which is really driving every single one of her films. The male characters tend to be on the periphery, even if they're the romantic interest, they're really on the periphery.
Dance Girl Dance war einer der letzten Filme von Dorothy Arshner. In Folge der Großen Depression von 1929 und des Zweiten Weltkrieges wurde das politische Klima in der Filmwelt kühler. Symbolisch dafür steht der Production Code, der das Filmschaffen ab den 1930er Jahren regulierte. Der Code legte fest, welche politischen oder emanzipatorischen Darstellungen moralisch akzeptabel waren und welche eben nicht. Weil auch deswegen zieht sich Arshner ab den 1940er Jahren aus der Filmproduktion zurück. Sie dreht Werbespots und unterrichtet an Hochschulen. Ihr Werk gerät in Vergessenheit und wird erst in den 1970er Jahren von der feministischen Filmwissenschaft wiederentdeckt. 9 ihrer Filme werden ab heute in einer Retrospektive im Kino Rex gezeigt. Einige erleben Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung gar ihre Berner Premiere.
Es sind alte, schwarz-weiße Filme, aber so wie die zum Teil ihre Geschichten erzählen, so vielschichtig, so überraschend mit so tollen Leuten, wirken diese Filme sehr viel moderner, selbst noch als zeitgenössische Produktionen, wo man nach einer Viertelstunde ungefähr weiß, wie der Hase läuft und so. Und mich haben also mindestens die Hälfte der Filme, die hat mich richtig gefesselt.
Die Retrospektive auf das Werk Dorothy Arshners beginnt heute im Kino Rex. Gezeigt wird der Dokumentarfilm Dorothy Arshner, Pioneer Queer Feminist, sowie der Spielfilm Working Girls aus dem Jahr 1931. Der im Beitrag besprochene Dance Girl Dance ist morgen Abend zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 4. April. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Dann geht es um mutmaßlich transfeindliche Berichterstattung des Medienhauses Tamedia. Beigetragen zum heutigen Info hat Sarah Heinzmann. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Noah Piu. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.